Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ich habe nämlich gerade hier ein Event rund um Private Equity moderiert und da gab es einige spannende Insights, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Mit meinen Gästen habe ich darüber gesprochen, was Private Equity eigentlich ist, wie Finanzinvestoren abseits der Börse Unternehmen entwickeln und warum Stiftungen oder Staatsfonds diese Anlageklasse seit Jahrzehnten schätzen. Außerdem reden wir über das Karriereportal StepStone, über den Speiseeishersteller Froneri und über OpenAI, die Firma hinter ChatGPT. Und was die drei gemeinsam haben? Tja, du kannst da rein investieren. Wie? Das klären wir jetzt. Tatjana ist Vice President bei BlackRock Private Equity Partners. So, also über BlackRock, da müssen wir jetzt gar nicht mehr großartig was sagen. Müssen wir auch nicht vorstellen. Über 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern, die ihr verwaltet. Ja, größter Vermögensverwalter der Welt, selbst börsennotiert. Die eine oder der andere hat ja die Aktie vielleicht im Depot, ne? Werft auch eine ordentliche Dividende ab, ordentliche Kurssteigerung. Langjähriger Gesellschafter und Partner auch von Scalable Capital. Und natürlich unseren Kundinnen und Kunden sehr gut bekannt durch die iShares ETFs, wo ihr globaler Marktführer seid. Aber Aktien, Anleihen und ETFs ist eben noch lange nicht alles, was BlackRock macht. Da gibt's eben auch noch ein anderes Business, dein Business, Private Equity. Und das habe ich mich schon gefragt, als ich die Einladung für diese Veranstaltung gesehen habe. Private Equity, kann man das nicht auch auf Deutsch sagen?
Berechtigte Frage. Und wie du sagst, man kennt uns sicherlich über die Marke iShares, aber ich möchte auch hervorheben, dass wir eins der führenden Häuser sind für alternative Anlagen, wo wir über 600 Milliarden US-Dollar verwalten und darunter eben auch Private Equity. Private Equity, worüber wir heute sprechen möchten, ganz simpel gesagt, eine Investition in private Unternehmen, Unternehmen abseits der Börse. Und das ist ein sehr spannendes und nicht zu unterschätzendes Feld, denn wenn man sich mal anschaut, Unternehmen mit einem Wert über 100 Millionen US-Dollar sind davon nur 12% an der Börse gelistet. Das heißt, als Aktieninvestor partizipiert man an 88% dieses Universums nicht. Und bietet natürlich eine spannende Möglichkeit. Aber was die Anlageklasse gerade beschreibt, ist nicht nur die Geldgabe an diese Unternehmen, sondern auch die Art der Investition. Du hattest es eben schon in der Einleitung gesagt, ist ein sehr aktiver Anlageansatz und auch ein langfristiger, wo wir meist mit einem Anlagehorizont von 4 bis 6 Jahren investieren. Also spannende Möglichkeiten als Beimischung zu einem Aktienportfolio bieten.
Also die Sache mit den 12% und den 88% ist immer spannend, weil wir müssen natürlich am Anfang schon mal gleich eins sagen. Also wir brauchen nicht über die Möglichkeit zu reden, die anderen 88% jetzt auch in so wie so einem MSCI World en bloc zu handeln. Ja, das geht nicht, da muss selektiert werden. Und wenn man sich das anguckt, ist das vielleicht auch ganz gut so, dass das nicht geht, weil die Börse ist ja schon eine gewisse Auslese auch an Qualität und man will auch sicherlich nicht jedes private Unternehmen haben. Trotzdem, ich muss dann nochmal insistieren. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, was wir so im Scalable Broker haben. Wir haben 8000 handelbare Aktien aus aller Welt. Ja, fängt an mit 1 und 1, ne? Die stehen in der Liste ganz oben und ganz unten steht die Zurich Insurance, also dann quasi aus deiner Heimat, denn du bist aus Zürich zu uns gekommen. Dann haben wir 2700 ETFs und 3800 aktive Fonds. Dazu haben wir noch Derivate und ETPs, mit denen man Gold, Bitcoin so handelt. Jetzt könnte ich ja sagen, also wenn ich damit kein Geld verdiene, dann verdiene ich jetzt mit einem zusätzlichen Produkt, einer zusätzlichen Anlageklasse auch nichts mehr. Ja? Was spricht dennoch dafür, sich überhaupt mal auf Private Equity einzulassen?
Ja, und das ist ganz interessant, weil wenn man sich das in institutionellen Portfolios anschaut, ist neben dem Aktienportfolio Private Equity eine sehr wichtige nicht mal mehr Beimischungen, aber Allokationen von 20, sogar bis zu 30% neben diesem Aktienportfolio. Und dafür sprechen hauptsächlich zwei Gründe. Einmal, dass die Möglichkeit der zusätzlichen Diversifikation und dann zusätzlich das Renditepotenzial. Diversifizierung haben wir schon angesprochen, die 88%. Es ist hier aber nicht nur die Anzahl der Unternehmen, die man noch abdecken kann, sondern Unternehmenstypen, die man an der Börse nicht findet. Gerade hier in Deutschland natürlich sehr relevant Familienunternehmen, Mittelständler, die man die sehr interessante Möglichkeiten im Private Equity Bereich bieten, oder Wachstumsunternehmen, sehr spannende Unternehmen, zum Beispiel Technologieführer, die noch abseits der Börse wachsen und über Private Equity investierbar sind. Renditepotenzial, hier sehen wir, wenn wir über die letzten 20 Jahre zurückschauen, eine jährliche Durchschnittsrendite von 15% für PE gegenüber 8-9 über den gleichen Zeitraum für im Aktienmarkt. Und wir wissen alle, historische Renditen sind keine Garantie, kein Indikator. Wir kennen die Disclaimer. Aber wenn man sich mal anschaut, was diese Rendite diese Überrendite zustande bringt, ist das wirklich dieser aktive Unternehmensansatz, wo man als Mehrheitseigentümer im Unternehmen auch die Möglichkeit hat, die Hebel zu ziehen, um da langfristig Wert zu schaffen.
Also da stecken jetzt so viele Themen drin, das müssen wir ein bisschen aufgliedern. Ja, insbesondere natürlich auch die Rendite, die ja bei privaten Unternehmen und Private Equity viel schwieriger zu messen ist als jetzt beim MSCI World. Da guckst du halt einfach auf eine Grafik, da gibt es einen Index. Private Equity brauchst du eigentlich für die Rendite immer erstmal eine wissenschaftliche Studie, damit man das auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber lass uns später zur Rendite kommen, weil das ist ja das, was hinten rauskommt. Lass uns erst nochmal über die Basis reden. Du hast gesagt, es gibt Diversifikationspotenzial. Woraus entsteht dieses Diversifikationspotenzial? Du sagst also, es gibt unterschiedliche Unternehmenstypen, die wir an der Börse nicht finden. Jetzt haben wir ja an der Börse auch große Unternehmen, also die Megacaps, ja, die gibt's jetzt im Private Equity Bereich. Nur ja, inzwischen auch schon, wenn wir an Unternehmen denken, die zwischen dreistellige Milliardenbeträge abseits der Börse wert sind. Aber es gibt ja auch schon Familienunternehmen an der Börse, leider zu wenige, aber die gibt's auch. Wo ist dann nochmal, wenn man vielleicht auch mal so Segmente macht, wie wir sie an der Börse kennen, das Besondere von Private Equity?
Ja, also ich glaube einerseits, das Besondere an Private Equity, was es abzeichnet gegenüber den gelisteten Unternehmen, wo man anders investiert ist. Einerseits, ich hatte es angesprochen, langfristig. Ich gehe rein als aktiver Investor, Mehrheitseigentümer und kann da wirklich die Hebel ziehen. Aber das Besondere ist auch gerade, dass man dadurch gewissen Kursschwankungen am Markt nicht ausgesetzt ist, dass man die Möglichkeit hat, da auch erste Verluste in Kauf zu nehmen, ein bisschen längeren Atem hat. Wir kennen es an. Als Management von einem börsennotierten Unternehmen ist man sehr stark incentivisiert, zum nächsten Quartalsende positive Ergebnisse auch zu kommunizieren. Wir als Private Equity Investoren haben die Möglichkeit, da auch anfangs längere Wachstumsstillstände in Kauf zu nehmen. Wenn wir sagen, wir möchten etwas akquirieren für diesen mittellangfristigen Wachstum, um da wirklich erstmal auch Geld zu investieren, um zu wachsen. Das ist aber natürlich, sind Vorteile, die man da hervorhebt. Und
also dieser Zeitvorteil, den man hat, die eben nicht den Druck über Quartalsberichte, sondern man kann im Unternehmen sagen, also das ist unsere Roadmap über zwei Jahre und das sind die KPIs, aber die KPIs müssen jetzt vielleicht nicht unbedingt Umsatz und Gewinn je Aktie auf Quartalsbasis sein, sondern man schaut sich die operative Entwicklung an. Und ist nicht unter dem Druck der Börse gefallen zu müssen. Ja. Insbesondere, wo es ja auch um Management-Incentivierung geht. Man hat ja manchmal den Eindruck, auch bei börsennotierten Unternehmen, dass die Quartalsergebnisse deswegen so wichtig sind, weil irgendwelche Optionen gerade dann auch quartalsweise fällig werden und Vorstände da entsprechend rein wollen. Jetzt hast du also ja schön schon über Unternehmensentwicklung gesprochen, langfristig. Das hört sich ja eigentlich so schön nachhaltig an. Ja, jetzt wollen wir aber nicht vergessen, also Private Equity hat ja in Deutschland ein gewisses Image. Ja, was kommt ja auch nicht ohne Grund. Wir erinnern uns vielleicht an den langjährigen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Ikone der Sozialdemokratie. Der hat 2005 Private Equity Investoren explizit Heuschrecken genannt. Ja, die über Unternehmen einfach herfallen, sie abgrasen, sie aussaugen und dann weiterziehen und Ruinen hinterlassen. Und er hat das ja damals auch durchaus mit Blick auf einige Beispiele formuliert. War das berechtigt? Oder noch wichtiger die Frage, was hat sich seither eigentlich getan in diesen 20 Jahren? Wie hat sich das Geschäft weiterentwickelt?
Ja, und was natürlich auch mit reinspielt, es war irgendwo auch ein politisches Statement, aber genau wie du sagst, es hat sich sehr viel seitdem entwickelt und gerade die Beispiele, auf die das zurückging. Heute als Private Equity Investor kommt man wirklich in Unternehmen rein, als strategischer Partner, mit dem man gemeinsam das Unternehmen aufbaut, die dabei unterstützen, denn im Endeffekt verfolgen wir die gleichen Interessen. Der Private Equity Investor und das Unternehmen möchten beide dieses langfristige Wachstum. Und was sich da verändert hat zu 2005 ist, ich würde fast sagen, die Konkurrenz, die wir im Markt sehen. Es gibt deutlich mehr PE-Manager, die deutlich größere Fonds raisen, was einfach bedeutet, viel mehr Kapital, was in private Unternehmen investiert werden muss. Und da natürlich dann auch den Druck dieser Konkurrenz. Das heißt, man kann sich es auch schlichtweg einfach nicht leisten, da ein negatives Image zu haben.
Kann man sagen, dass sich der Wettbewerb so ein bisschen umgedreht hat? Dass es auch so ist, dass sich Unternehmen, die Private Equity Partner bisweilen aussuchen können, wenn es wirklich gute Unternehmen sind?
Ja, und was wir auch sehen mit die Tatsache, dass es mehr PE-Manager gibt, es gibt da große Spezialisierung und verschiedene Themen, die man als Unternehmen vielleicht verfolgen möchte. Und das ist genau das Wichtige, dass man sich den richtigen PE-Manager sucht und der PE-Manager der richtige für das Unternehmen ist. Denn es gibt sehr viele Hebel, die man drehen kann und die unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen. Das heißt, dieser Fit muss auch gewährleistet sein, beidseitig, damit diese strategische Partnerschaft auch Sinn macht und dass das Skillset beim Manager vorhanden ist, dieses Unternehmen wirklich dabei zu unterstützen, weiterzuwachsen.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen ins Detail gehen. Wie läuft denn so eine Unternehmensentwicklung ab? Was genau machen eigentlich dann Private Equity Investoren jetzt außer Geld geben und dafür Anteile bekommen?
Genau, ja. Und das ist wirklich verschieden von Unternehmen zu Unternehmen. Wir sehen Unternehmen über Sektoren hinweg, aber gerade thematisch unterscheiden sich da die Anlagethesen. Was Private Equity Manager machen, bevor man investiert, hat man einen klaren Anlageplan. Den hat man sogar, bevor man eine Entscheidung trifft, ob man investiert. Das heißt, man überlegt sich, was möchte ich in diesen durchschnittlich 4 bis 6 Jahren erreichen, um das Unternehmen wachsen zu lassen und dann idealerweise sehr profitabel auch zu veräußern. Und da gibt's mehrere Möglichkeiten, wo PE-Manager auch ihre eigenen Leute mit ins Unternehmen reinbringen. Ihr eigenes, nicht nur das finanzielle Kapital, aber gerade auch Wissen und Ressourcen. Das kann sein eine strategische Neuausrichtung. Ein Unternehmen, was ein super Produkt hat, in einem Markt, sagen wir in Deutschland, auch führend ist, aber das Potenzial hat, in Europa noch deutlich dazu zu gewinnen. Da kann ein PE-Manager wirklich beiseite auch unterstützen, diese Expansion durch zum Beispiel Akquisitionen im europäischen Ausland zu unterstützen. Es kann eine operative Strategie sein, die verfolgt wird. Lieferketten optimieren, vielleicht das Finanzmanagement stärken, wirklich da auch reinkommen. Und für Unternehmen, die am Börsengang interessiert sind, da auch die richtigen Governance und Prozesse reinzubringen, dass das Unternehmen dann börsenfit ist. Also es ist wirklich ein Partner, der operativ als strategischer Partner da auch mit ins Unternehmen reinkommt.
Jetzt sagst du an dieser Stelle Partner, aber sehr häufig sehen wir es ja bei Private Equity, das ist gleich so eine Komplettübernahme. eines Unternehmens ist. Insofern ja auch ein ganz wichtiges Thema dann Nachfolgeregelung als Treiber für Private Equity.
Absolut. Ich glaube, und deshalb ist es auch nochmal wichtig, um zum Thema Reputation zurückzugehen, dass es für dich als Unternehmen dann auch spannend, jemanden reinzuholen, der das Unternehmen in dem Interesse weiterführt. Und da man ja oftmals selbst noch beteiligt ist und da ist wirklich diese Angleichung der Interessen wichtig, wenn wir uns das anschauen. Das heißt, der Private Equity Manager muss auch etwas, eine Strategie verfolgen, die das Unternehmen resilient wachsen lässt und dann auch dieses Potenzial da weiter rausholt. Und wie du sagst, wir sehen das gerade in Deutschland sehr viel Familienunternehmen. Sehr spannendes Thema auch für PE. Es gibt keine Nachfolge. Nachfolge möchte vielleicht nicht einsteigen. Da ist Private Equity dann auch oftmals eine attraktive Lösung.
Ja, und Familienunternehmen ist ja jetzt nicht unbedingt nur so ein Hidden Champion im Sauerland, den keiner kennt, sondern das kann ja durchaus auch eine große Dimension sein. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass die Witwe des großen Axel Springer den Verlag dann eben mit Hilfe einer Private Equity Gesellschaft, KKR in dem Fall, und noch eines Pensionsfonds dazu, dann von der Börse genommen hat und entsprechend dann als privates Unternehmen weiterentwickelt hat. Das war für alle diejenigen, die Axel Springer hatten, ich zählte dazu, ein bisschen schade, wenn man da nicht mehr partizipiert hat, aber durch Private Equity Möglichkeiten kann man an sowas dann eben doch jetzt auch partizipieren und zu sehen, wie das dort auch in diesem höchsten Maßstab funktioniert hat und auch unter dem Lichte der Öffentlichkeit war ja auch ein wichtiger Case jetzt für Private Equity. War jetzt, da kann man sagen, ja gut, wäre schön gewesen, wäre man gern dabei gewesen. Wir wollen das natürlich auch konkret machen. Wie sehen solche Cases dann aus? Aber das kommt dann gleich im zweiten Teil. Da gucken wir uns wirklich Unternehmen an, bei denen es jetzt gerade Private Equity entsprechend gibt und Private Equity da aktiv ist in den unterschiedlichen Phasen, über die du gesprochen hast. Also quasi ja Reorganisation, Wachstum, Scale-up, wie es so schön heißt, oder auch wirklich ja dann als Venture, noch als Start-up-Projekt. Wir wollen nochmal so ein bisschen auf dieser abstrakten Ebene bleiben, nämlich bei diesen eingangs erwähnten Studien rund um die Rendite. Ja, also ich habe mal nachgeguckt, es gibt so eine Studie von Burgess, die kommt für den Zeitraum 2004 bis 2024 auf einen Durchschnitt von 14,9% per annum. Und das ist natürlich Hammer. Verglichen mit dem MSCI World 8,6% mehr. Das sind 6 Prozentpunkte mehr. Also ganz wichtig, wir sollten diese Zahlen nicht absolut setzen. Wir sollten sie nicht in die Zukunft projizieren. Wir sollten daraus keine Erwartung ableiten. Aber wir müssen natürlich die Frage stellen, wie ist denn dieser Renditevorsprung in der Vergangenheit zustande gekommen?
Ja, und das ist wirklich die Möglichkeit der Investoren, das Unternehmen auch mitgestalten zu können. Da als Mehrheitseigentümer Entscheidungen treffen zu können, das aktiv leiten zu können und da auch ein bisschen auszurichten mit diesem Plan, was man konkret erreichen möchte. Das heißt, man nimmt nicht teil an etwas, was passiert, sondern man kreiert das Wachstum drumherum, welches man da erreichen möchte.
Und das ist ein großer Unterschied, wenn wir vergleichen, wie wir Geldanlage normalerweise machen. Ja, wenn wir im ETF sind, investieren wir passiv. Ja, wir nehmen das, was an der Börse ist. Wenn neue Unternehmen dazukommen, sind die irgendwie im MSCI World drin. Wenn sie entsprechend Gewicht gewinnen, dann wird das Gewicht auch entsprechend höher. Selbst aktualisierendes System. Dann gibt es irgendwelche aktivistischen Investoren, so wie beispielsweise Bill Ackman oder Paul Singer. Die kaufen dann vielleicht mal 1 oder 2% von einem Unternehmen und hauen dann kräftig auf die Trommel, ja, schreiben Briefe, berufen vielleicht auch eine Hauptversammlung ein, versuchen das Management zu drängen. In aller Regel geht es dabei nicht um Unternehmensentwicklung, sondern es geht eigentlich darum, immer so Aufspaltung. Ne? Das kommt früher oder später immer, wenn so Paul Singer irgendwo ist, wenn immer was aufgespalten haben. Ja? Oder nochmal Schulden aufgenommen haben, damit es eine Sonderdividende gibt. Dann ist sein Job erledigt und dann zieht er sich zurück. Wenn die Sache nicht so funktioniert und das Management nicht spurt, dann ist er aber vielleicht aktivistisch. Er ist aktionistisch, aber er ist eben nicht aktiv. Weil er hat mit seinen 2% allenfalls eine negative Gestaltungsmacht. Er kann irgendwie was blockieren, vielleicht, wenn er noch andere mobilisiert. Eigentlich kann er aber nur laut sein und unbequem sein. Und das ist ja ein Vorteil von Private Equity. Du hast aktiv gesagt. Das ist wirklich Gestaltungsmacht, nicht nur irgendwie dabei zu sein, sondern mittendrin was zu machen.
Und ich glaube noch ganz kurz zu den Renditen, wenn wir uns den historischen Vergleich ansehen, was wir im Jahresdurchschnitt nicht sehen, was ganz spannend ist, ist, dass auch in Zeiten des Abschwungs Private Equity deutlich weniger betroffen ist, weil man natürlich als PE-gehaltenes Unternehmen ganz anderen Zugang zu Kapital auch noch hat und da über den Privatmarkt an Kapital kommt, welches einem in diesen Verwerfungen auch helfen kann, die Chancen für sich zu nutzen, weiter zu wachsen, vielleicht Marktanteile dazu zu gewinnen. Das heißt, man ist auch in der Hand flexibler und wir sehen eine breitere, wir hatten bereits Familienunternehmen erwähnt, aber auch Wachstumsunternehmen, die verdammt viel Potenzial abseits der Börse haben, die sehr stark wachsen, sehr starke Renditen generieren, bevor sie tatsächlich an die Börse gehen.
Ja, und wir haben natürlich auch noch einen Punkt, das hast du gerade angesprochen, der Zugang zu Kapital. Das ist einerseits der Zugang zu Eigenmitteln, andererseits aber auch ein Kredithebel, der ja bei Private Equity häufig dabei ist. Man liest das manchmal, wenn man Transaktionen verfolgt, die eine oder der andere wird es mitbekommen haben. EA Sports, die große Spielefirma, ist übernommen worden von einem Konsortium rund um den saudischen Staatsfonds. Ne? Das heißt also, das FIFA 26, was mein Sohn so gerne spielt, das kommt in Zukunft dann mit dem Siegel der Saudis daher, die sich ja im Fußball sowieso gerade richtig breit machen. Und der Kaufpreis beträgt 55 Milliarden, stand in den Medien, 36 Milliarden Eigenkapital und 20 Milliarden Dollar Fremdkapital. Wie wichtig ist dieser Kredithebel? Und ist das nicht auch ein Risiko, gerade jetzt angesichts der Tatsache, dass wir ja wieder Zinsen haben?
Ja, es bietet ein zusätzliches Risiko, aber das muss man sich auch Case by Case anschauen. Der Kredithebel darf nicht der Weg zur Rendite sein. Da muss wirklich eine aktive Anlagestrategie drunter liegen, durch die man diese Rendite erzielen kann. Aber ein Teil dieser Anlagestrategie kann auch die Stärkung der Kapitalstruktur sein. Das heißt, für sehr stabile Unternehmen, die Cashflow stark sind, kann so ein Kredithebel tatsächlich auch Sinn machen. Das heißt, das ist immer von Unternehmen zu Unternehmen abzuwägen. Es sollte aber nicht dieser Gamble sein, um da die Rendite durch zu generieren.
Ganz wichtiger Punkt, der an der Börse bisweilen ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, das Kapitalallokation. Was macht man mit dem, was man unternehmerisch verdient? Eine sehr, sehr wichtige Stellschraube ist, um am Ende dann wirklich Shareholder Value zu generieren. Ja, wir kennen das von japanischen Unternehmen, die haben nach dem Schock der Krise vor 30 Jahren vielfach einfach Geld gehortet. Ja, das sieht schön aus in der Bilanz, aber es ist natürlich aus Aktionärsicht nicht effizient, wenn dieses Geld nicht arbeitet, sondern einfach nur da herumliegt. Insofern Kapitalallokation, ein Punkt, der natürlich bei Private Equity ganz oben auf der Agenda stehen muss. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, Private Equity, das ist ein Thema, wo institutionelle Anleger seit Jahrzehnten dabei sind. Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Family Offices, also die sogenannten Großkopferten. Ja, 20% investieren die tatsächlich im Durchschnitt in diese Anlageklasse, habe ich gesehen. Das war zumindest so der Global Family Office Report von der UBS diesen Jahres. Du hast gesagt, Diversifikation ist ein wichtiges Thema. Was sind noch andere Argumente von denen? Warum machen die das?
Das Renditepotenzial, welches man da natürlich auch sieht aufgrund der aktiven Natur, die man dadurch bekommt, die Überrendite gegenüber ihren Aktienmärkten und auch einfach um resilienteres Portfolio zu bauen. Wir haben schon gesagt, in Abschwungsphasen sehen wir da weniger Renditeeinbrüche. Das heißt, das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Es kommt zu einem Preis, diese Vorteile von PE, die diese institutionellen Investoren auch in Kauf nehmen, und das ist die Illiquidität. Wir haben schon drüber gesprochen, dass Aktienunternehmen kann man täglich veräußern. Das haben wir als Mehrheitseigentümer an einem privaten Unternehmen ist das natürlich nicht möglich.
Ist ein bisschen so ein Disziplinierungseffekt, ne? Ist so wie bei einer Immobilie. Ja, wenn du dir heute eine Immobilie kaufst, kannst du auch nicht morgen sagen, ach Mensch, jetzt war ich so beim Notar, aber irgendwie, ah, ist doch Mist, will ich doch nicht. Kann es natürlich sagen, aber dann wird es teuer. Und so ist es auch bei Unternehmen. Ja, eine Aktie ist halt auch von Institutionellen sehr schnell verkauft. Ja, aus Risikomanagement-Gesichtspunkten. Vielleicht auch einfach, weil Institutionelle am Ende ja auch Menschen sind und dieselben Fehler, Biases, Fallen haben, die wir Privatanlegerinnen und Privatanleger haben. Aber Private Equity schützt in gewisser Hinsicht davor, dass man impulsgetrieben handelt, weil man sollte sehr sauber beim Kauf der Beteiligung vorgehen, aber dann kommt man erstmal auch nicht raus.
Man kommt nicht raus und was man aber dazu sagen muss, das reflektiert natürlich diese langfristige Natur, die natürlich auch die Zusatzrendite bringt. Das heißt, es ist wichtig als Investor auch zu verstehen, was ist die Anlageklasse, wie funktioniert sie, wie wird Rendite erzielt und diese damit verbundenen Risiken auch zu kennen, wenn man eine Allokation macht und da auch diese gleiche, den gleichen langfristigen Anlagehorizont mitbringen.
Das ist so ein bisschen so, dass die Überschrift auch unserer Veranstaltung und von allem dem, was wir bei Scalable in puncto Aufklärung machen, was Warren Buffett mal so schön gesagt hat, Risk comes from not knowing what you're doing. Ja? Risiko kommt daher, dass du nicht weißt, was du tust. Ja? Und es kann ja sein, man durchdringt die Risiken und sagt, naja, also ich verstehe es immer noch nicht. Ja? Dann ist es absolut richtig zu sagen, nee, ich will es dann gar nicht haben. Macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber wenn man Risiken versteht, wenn man ein Produkt versteht, dann kann man sich dem annähern. Und genauso annähern kann man sich eben jetzt auch dem Thema Private Equity. Das war lange Zeit eben nur für Institutionelle. Jetzt gibt es LTIFs. European Long-Term Investment Management Fonds. LTIF. Hat so ein bisschen so lautmalerisch Anleihen an E, T und F. Also zumindest die drei Buchstaben sind drin. Aber also ich sage ja immer, ETF steht für einfach, transparent und fair. Ne? Transparent muss jedes Finanzprodukt sein. Fair sowieso. Mit der Einfachheit, ja, es ist halt ein bisschen komplexer. Es ist nicht so standardisiert. Aber vielleicht so zwei, drei Unterschiede zwischen ETF hier, was wir kennen, und LTIF dort, was sich ähnlich anhört, aber was ganz anderes ist.
Genau, also einmal natürlich ganz grundlegend die Anlageklasse ETF, börsennotierte Unternehmen. LTIFs sind Investitionen in Privatmarkt. Damit verbunden Diversifikation, Renditepotenzial. Aber ich glaube, ganz wichtig ist die Struktur dieser Vehikel und die damit verbundene Liquidität. ETFs sind sehr leicht täglich handelbar. LTIFs, sogenannte offene Fonds, sind auch aufgrund der unterliegenden Unternehmen, die sie investiert, nicht ganz so frei handelbar. Es gibt limitiertere Liquidität, sprich monatliche Zeichnungsmöglichkeiten, quartalsmäßige Rückgaben.
Und dann gibt es ja auch noch eine Sperrfrist. Absolut. Ja, also anders als beim ETF kann ich nicht morgen wieder verkaufen, sondern ich habe eine Sperrfrist. Was hat es damit auf sich?
Und die Sperrfrist haben gerade diese offenen LTIFs, die sieht man da typischerweise oft, um einfach einmal zu gewährleisten, dass zu Beginn eines Fonds, der seine Zielallokation erreichen kann. Sprich zum Beispiel für die ersten 2 Jahre der Vorlaufzeit kann kein Anleger raus, bis diese Zielallokation erreicht ist. Und danach, nach diesen 2 Jahren, gibt es auch quartalsmäßig ein Limit, wie viel zurückgenommen werden kann, bei zum Beispiel 5% des Fonds-NRVs pro Quartal. Und sowohl die Sperrfrist als auch dieses Limit der Rücknahmen dienen wirklich dem Investorenschutz, um die Charakteristiken der Anlageklasse zu wahren, der Tatsache, dass die unterliegenden Anlagen, die man trifft, immer noch komplett illiquide Anlagen sind. Und das dann natürlich auch in der Natur des Produkts reflektiert.
Genau, das ist auch ein Thema Fairness. Ja, weil man, eine Verpackung ist ja immer nur so liquide wie das, was drin ist. Und wir haben ja in der Finanzkrise einen Haufen von vermeintlich liquiden Investments gesehen, die dann, als es drauf ankam, nämlich weil was Illiquides drin verpackt war, plötzlich doch nicht mehr liquide handelbar waren. Insofern ist das LTIF auch irgendwo eine Lehre daraus, dass man sagt, also man kann es eben nur so liquide handeln wie das, was drin ist. Und es ist eben nun mal keine tägliche Notierung, sondern es gibt monatliche Preise und quartalsweise Rückgabemöglichkeiten. Jetzt ist natürlich die Frage monatliche Preise. Also an der Börse sehen wir Preise durch Transaktionen. Aber wie kommt denn der Preis zustande, den ich für meinen LTIF dann auch im Scalable Broker sehe?
Genau, und da gibt's, wie in der Börse, gibt's hier keine täglichen Preise. Die Preise des Fonds werden ermittelt basierend auf den Bewertungen der unterliegenden Unternehmen. Und diese werden monatlich getroffen, einerseits anhand wirklich des Unternehmens, Gewinnverlust und auch Bilanz. Und dann zweitens auch Vergleichswerten im Markt, also vergleichbare Unternehmen an der Börse, aber vielleicht auch vergleichbare Unternehmen, die kürzlich am Privatmarkt gekauft wurden, wofür man einen Preis hat, um wirklich ganzheitlich wieder zu spiegeln. Einerseits den Wert des Unternehmens selbst, die Performance darin über den Monat, aber dann auch, was tut sich extern im Marktumfeld. Und ja, bei BlackRock ist Bewertung und gerade die Fairness und auch Integrität da sehr hoch groß geschrieben. Das ist etwas, was monatlich von externen unabhängigen Bewertungsagenturen bewertet wird und dann diese fundamentale Analysebewertung der Unternehmen dann die Bewertung des Fonds auch.
Wobei wir immer sagen müssen, diese Bewertungen sind natürlich Indikationen. Ne? Entscheidend ist wie im Fußball auf dem Platz. Also wenn am Ende tatsächlich verkauft wird, und ist ja auch wieder ein Argument dafür, eben nicht nach 2 Jahren die Sperrfrist vorbei, sondern nach 3 oder 4 Jahren schon rauszugehen, sondern wirklich die Partizipation an der unternehmerischen Entwicklung hat man eben dann über 5, 6, 10 Jahre, damit man auch möglichst viel von diesem Lifecycle entsprechend schon mal mitnimmt. Absolut. An realisierten Gewinnen. Insofern ist ja auch diese Wertstellung wieder ein Argument für die Langfristigkeiten. Das ist eben das, was wir als Anlegerinnen und Anleger mitbringen müssen.
Absolut, ja.
Außerdem müssen wir Geld mitbringen. Und zwar nicht zu knapp. Die Mindestanlage ist 10.000 Euro. Gleichzeitig heißt es immer bei LTIFs, das ist die Demokratisierung der Geldanlage. Das ist aber jetzt also Demokratisierung in der Schwelle.
Ja, wobei, wenn man mal zurückschaut, was der Startpunkt war, historisch, und ich sage historisch, aber eigentlich sind es nur einige Jahre her, lag da die Hürde deutlich höher. Es waren institutionelle Investoren und wirklich hochvermögende Privatinvestoren, die da nur investieren konnten in der typischen PE. Im Fondskonstrukt, welches ein geschlossener Fonds ist. Ein Fonds, dem man sehr, sehr, sehr hohe Minimums mitbringen muss, weit nördlich der 10.000, und auch nicht rauskommt. Da gibt's gar keine Liquidität, nicht quartalsmäßig, nicht jährlich. Man muss einfach abwarten. Und das heißt, das ist hier eine Annäherung, aber wir haben es mehrfach schon angesprochen. Es ist immer noch im Kern eine illiquide Anlage, die man tätigt. Und damit sind diese Risiken verbunden und es ist eine limitierte Liquidität, die da mitkommt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass es Anleger sind, die das verstehen, die Anlageklasse verstehen, die Risiken verstehen, um da den Zugang als bei Mischungen in ihrem Portfolio auch.
Jetzt habe ich doch ein Risiko und ein Risiko, das wir ja immer sehen, nämlich Kosten. Ne? Also wir haben uns ja gewöhnt als ETF-Anleger, dass es so einen Wettbewerb nach unten gibt. Ja, Kosten, globales Portfolio, All-Country-World-Index 0,20 ist schon eher teuer im Jahr. So, das sind wir so gewöhnt. Es gibt ein S&P 500 0,05. So, jetzt haben wir im Private Equity LTIF 2% Gebühren pro Jahr und dann gibt es ja auch noch Erfolgsbeteiligung. Das ist ja Geld erstmal, was auch mal reinkommen muss, bevor ich als Anleger dann was verdiene. Was kriege ich denn dafür?
Ja, und PE ist teuer, wenn nicht mit einer der teuersten Anlageklassen. Das ist so, aber geht darauf zurück, dass es eine sehr ressourcen- und zeitintensive Anlageklasse ist. Wir haben so oft gehört, aktives Management der Unternehmen, die auch seine Zeit braucht, aber auch die Selektion der Unternehmen. Es braucht sehr viele Leute, sehr viel Zeit, um die richtigen Transaktionen aus diesen 88% auszuwählen. Wir bei BlackRock schauen uns im Jahr 800 bis 1000 Unternehmen an, investieren in nur rund 4% nach wirklich ausführlicher Prüfung. Und diese Prüfung beinhaltet, und Philipp wird gleich noch drüber sprechen, aber sind bei Unternehmen vor Ort, schauen uns die an, sprechen mit dem Management, sprechen mit externen Experten, um da ein besseres Gefühl fürs Unternehmen, für den Markt zu bekommen, möchten wissen, was ist die Anlagestrategie, kann man die verfolgen, mit wem investiert man gemeinsam, also sehr ausführlich, zeitintensiv. Man verfolgt das Unternehmen dann über diese 4 bis 6 Jahre bis zum Exit. Das heißt, es ist ein sehr langes Commitment, was man da hat. Und der Preis, den man dafür zahlt, dass es aktiv gemanagt wird und dann dieses Renditepotenzial auch mit sich bringt. Und ein Punkt, der dann noch relativ wichtig ist, wenn man sich erkundigt und die Anlageklasse anschaut und sich im Markt dafür Benchmarks anschaut oder Performance, die es typischerweise nach Kosten ausgewiesen, nach Managementgebühren, nach Performancegebühren, nach Vorkosten und zeigt, dass es gerade nach diesen Kosten, die es braucht, um aktiv reinzugehen, auch immer noch sehr attraktiv für den Endanleger sein kann.
Tatjana, vielen Dank für diese Einblicke. Aber bevor ich dich hier runterlasse, kommt natürlich die Frage, die bei mir eigentlich im Podcast auch jeder Gast bekommt. Insbesondere Gäste, die über Investmentmöglichkeiten sprechen. Nämlich die Frage nach dem Skin in the Game. Sprich die Frage, wie legst du denn selber an?
Absolut, und Skin in the Game, sehr wichtig. Also ich bin Optimistin, glaube an die Zukunft, investiere in Unternehmen an der Börse und ja, wie soll es anders sein? Private Equity natürlich auch.
Okay, also put your money where your mouth is. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Philipp, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Philipp, du bist Executive Director bei BlackRock Private Equity Partners. Also du bist letztendlich Private Equity Manager. Du managst Portfolios. Und ich bin ja ganz gern auf Instagram unterwegs. Und wenn ich da sehe, wie so Memes über Private Equity Manager aussehen, da habe ich immer so den Eindruck, es sind immer dieselben Sachen. Ne? Ist immer ein Porsche dabei, eine Rolex und eine Patagonia-Weste. Ganz wichtig. Und jetzt sitzt du hier im normalen Anzug. Rolex habe ich auch nicht entdeckt und der Porsche vor der Tür auch nicht. Nein, ist natürlich ein Klischee. Aber erzähl mal, wie sieht so dein Tag aus? Was machst du so als Private Equity Manager?
Im Grunde mache ich drei Sachen. Und jeder Tag ist anders, aber es ist eine Kombination aus den drei Sachen. Wir suchen neue Transaktionen, wir prüfen neue Transaktionen und wir verwalten auch bestehende Investments und versuchen, diese Unternehmen zu unterstützen. Das sind so die drei Kategorien. Und jeder Tag ist in einer oder anderen Form einfach eine Abwechslung von diesen drei Kategorien.
Und das ist im Grunde dann auch das, wofür Gebühren mitgezahlt werden. Nämlich sorgfältig mit dem Geld der Anlegerinnen und Anleger umzugehen, gute Chancen aufzutun, Risiken zu vermeiden. Und wir haben ja gerade schon über LTIFs als Demokratisierung von Geldanlage gesprochen. Das ist ja immer so ein Ding. Demokratisierung klingt einerseits schön, aber man kann das natürlich auch bösartig interpretieren. Ne? Die Großkopferten, die Stiftungen und Pensionskassen und Institutionellen haben jetzt diese Anlageklasse weitgehend abgegrast. Die gestiegenen Zinsen erschweren vielleicht auch das Geschäft. So, und jetzt muss man Kapital nachlegen. Und da guckt man einfach mal, wo man es hernimmt. Also von Privatanlegern. Das ist ja ein Vorwurf, den man bisweilen lesen kann. Und wie begegnet ihr dem?
Den Vorwurf haben wir sehr oft. Ich finde aber, er greift ein bisschen zu kurz. Weil er stellt so dar, als wäre ein Privatanleger da, der Rettungsring für die Institutionen am Exit. Das stimmt aber nicht. Es ist im Gegenteil. Die ganzen Institutionen, eben Pensionsfonds, Versicherungen, Family Offices, alle investieren ja weiterhin massiv in Private Equity. Und teilweise oder großteils sogar bei uns, die Kunden, erhöhen ja ihre Allokation am Ende. Das heißt, eigentlich ist das einfach eine Änderung vom Zugang. Also das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist der Zugang, dass die Anlageklasse offen ist, auch für Privatanleger. Der Großteil des Kapitals kommt ja weiterhin von den Institutionen selbst.
Aber machen wir das jetzt mal konkret am Beispiel des BlackRock LTIF, der ja auch im Scalable Broker seit einigen Monaten schon zur Zeichnung aufliegt. Wie kann ich denn sicher sein, dass ich als Anleger in diesem LTIF tatsächlich dann auch Projekte bekomme, die Großen auch nehmen wollen? Und dass es nicht so ist, naja, da wird erstmal vorselektiert, kommt erstmal der Staatsfonds aus Norwegen und dann aus Singapur und dann noch das Family Office von irgendeinem deutschen Milliardär. Die kriegen dann die guten Deals und das, was die nicht wollen, die Resterampe, das ist dann am Ende für mich als Privatanleger im LTIF. Wie wird sichergestellt, dass sowas nicht passiert? Also genau dieses Thema Fairness.
Ja, das ist eine extrem wichtige Frage. Und die Frage eben, ob man wirklich die gleichen Deals bekommt, bei uns ist die Antwort ganz klar ja. Es hat drei Gründe. Erstens, der LTIF selbst ist ja nicht nur ein Instrument und eine Struktur, die für Privatanleger ausgelegt ist, sondern auch für Institutionen. Der erste LTIF, den wir vor 5 Jahren aufgelegt haben, hatte 40% Institutionen, die investiert haben. Zweitens die Anlagestrategie. Das ist Co-Investments. Per Definition investiert man da zusammen mit institutionellen Private Equity Fonds? Und drittens ist auch wie bei BlackRock die Plattform gemanagt wird. Wir sind eine Plattform, die in Private Equity investiert. Es ist ein Investment Committee, ein Entscheidungsprozess, ein Allokationsprozess und alles wird anteilig, fair und transparent anhand von strengen internen Richtlinien aufgeteilt zwischen allen Vehikeln.
Also kann ich mir das vorstellen wie so ein Hahn, und wenn ihr irgendwann entscheidet, okay, wir drehen den Hahn jetzt auf, es gibt Investments in ein bestimmtes Projekt und dann sind da unten drunter verschiedene Gefäße, Töpfe für Institutionelle, aber eben auch der Elte für Private, dann rieselt das da gleichmäßig rein.
Absolut. Also bei uns gibt es keine zwei Klassen von Investoren. Eine Plattform und die gleichen Deals.
Okay, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Man investiert also Seite an Seite. Einerseits mit den Großanlegern, andererseits ja auch mit denen, die euch dann entsprechend die Deals bringen, weil ihr schaut ja auch gemeinsam mit Partnern, welche Investments jetzt in den Fonds reinkommen. Vielleicht magst du uns mal diesen Prozess einfach mal erklären. Wie kommt es überhaupt zustande, dass ihr so Deals dann bekommt? Rufen Unternehmen bei euch an? Rufen andere Investoren bei euch an? Geht ihr auf Unternehmen zu? Sagt ihr, Mensch, Telefonbuch rausholen? Wir gucken jetzt mal, welches Familienunternehmen hier irgendwo in Oberbayern wäre jetzt interessant. Den rufen wir jetzt einfach mal an, machen Call und sagen, hey, how much is your company?
Ja, das ist die Transaktionssuche. Das ist das sogenannte Sourcing. Bei uns, die Grundbasis stellt wirklich unser Netzwerk, also unser Netzwerk auf. Nämlich, wir investieren in Private Equity seit über 25 Jahren. Wir haben Büros in allen Regionen. Wir sind nah an den Märkten, nah an den Managern, arbeiten zusammen mit ihnen und haben diese Beziehungen über Jahrzehnte aufgebaut. Das heißt, es kommt sehr viel über das bestehende Private Equity Netzwerk. Zusätzlich haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir innerhalb von BlackRock, einer Rieseninstitution, sitzen und auch noch vom gesamten Netzwerk von BlackRock profitieren. Das heißt, am Ende sehen wir extrem viele Investments, circa 800 bis 1000 pro Jahr, wo wir am Ende in 3 bis 4 nach dem Prüfungsprozess
die dann so an euch herangetragen werden. So nach dem Motto, kommt irgendwie ein Private Equity Manager, wir hatten ja KKR eben schon im Quiz, und sagt, hey, wir haben hier einen Deal, wollt ihr mitmachen? Kann man sich das so vorstellen?
Jein. Ja, man muss natürlich eine Partnerschaft und eine Beziehung haben, aber es bedarf sehr viel proaktive Arbeit, Beziehungspflege, Reisen und das ist auch sehr wichtig, natürlich die Unternehmer oft selber zu sehen und zu treffen und zu überzeugen, vor allem als US-Investor in Europa.
Und da kommt ja was zusammen. 800 bis 1000 Deals, und aber ihr macht ja nicht 1000 Deals, sondern ihr guckt euch 1000 an. Wie viele macht ihr dann im Jahr?
3 bis 4% am Ende, je nach Jahr.
Das heißt also 30, 40 Firmen, bei denen dann im Jahr tatsächlich Geld fließt.
Absolut.
Und das dann eben in die eben besagten Töpfe. Aber dann wäre jetzt natürlich interessant, auf was achtet ihr da so? Weil es gibt ja auch bei börsennotierten Investments unterschiedliche Styles. So, der eine Investor achtet hier drauf, der andere achtet da drauf. Was ist euch besonders wichtig? Was sind so grundsätzliche Screening-Kriterien?
Ja, für uns, wir sind generell sehr fundamentale Investoren. Das heißt, wenn uns eine Transaktion interessiert und wir wirklich in die Prüfung gehen, das ist die Due Diligence, werden alle Aspekte geprüft. Erst natürlich das Wichtigste ist der Partner. Mit wem co-investieren wir hier überhaupt? Und was ist deren Erfahrung in dem Bereich? Dann kommt natürlich die Transaktionsstruktur dahinter, also die Bewertung, die Fremdfinanzierung, dann das ganze Finanzielle, die Umsätze, Cashflows, der Businessplan, kommerzielle Aspekte, das Produkt selber, der Wettbewerb, die Wachstumsdynamiken vom Markt und dann natürlich auch das Operative wie Prozesse und das Management. Und am Ende bringen wir alles zusammen und bauen eben einen Businessplan zusammen mit dem Sponsor und schauen uns an, in 5 Jahren oder in 4 Jahren, wie soll das Unternehmen wachsen? Was wollen wir endlich beim Verkaufsprozess? Wer ist der natürliche Käufer für dieses Unternehmen am Ende?
Also ihr denkt also schon im Grunde beim Einstieg daran, dass ihr es irgendwann ja auch wieder verkaufen wollt. Und sagt nicht einfach, naja, wir entwickeln mal und irgendwann wird schon gut gehen. Irgendeiner wird es schon nehmen, ja?
Nein, also
das ist zur Not furzen wir es an die Börse.
Nein, also es ist extrem wichtig eben zu sehen, schon beim Eintritt, wer wird der natürliche Käufer sein beim Exit? Was ist das Unternehmen? Was ist der Plan zu schaffen? Also was wollen wir schaffen? Und wer wird der natürliche Käufer dann beim Exit, weil daran wird die Rendite gemessen am Ende.
Und was sind so Themen, die euch so besonders gut gefallen, wenn ihr das bei einem Unternehmen seht? Also ich persönlich mag ja immer, wenn ein Unternehmen schon ordentliche Free Cashflows hat, schöne Kapitalallokation und auch für mich als Aktionär, was in Form von Dividende hängen bleibt. So, das ist mal so als Investmentpräferenz. Gibt es sowas bei euch auch? Lässt sich das so irgendwie standardisieren, so eine Checklist, wo ihr sagt, oh ja, also wenn das und das erfüllt ist, dann finden wir das schon mal ganz toll.
Es ist eigentlich ein holistischer Ansatz. Es gibt nie den perfekten Deal. Es gibt immer ein oder zwei Haare in der Suppe. Es ist nie ideal. Deswegen, man muss alles holistisch betrachten.
Es gäbe es ja nichts mehr zu entwickeln.
So ist es. Und wir haben dann am Ende, wie du gesagt hast, auch Cashflows ist eigentlich das Wichtigste. Die Einstiegsbewertung ist wichtig. Für uns auch die Fremdfinanzierung, weil am Ende das ist der Unterschied zwischen einem Abschreiber oder nicht, ist die Fremdfinanzierung. Wie zyklisch ist der unterliegende Markt und die unterliegenden Umsätze? Gibt es eine gewisse Kundenkonzentration im Hintergrund? Und eben die Einstiegsbewertung ist natürlich auch immer sehr relevant, weil das ja auch am Ende die Rendite in die eine oder die andere Richtung sehr stark schwingen kann.
Valuation matters, ja. Dann wäre an den Kapitalmärkten vielleicht generell mal wieder. Gibt es auch so klassische Ausschlusskriterien, so Red Flags, wo ihr sagt, nee, also wenn das da irgendwo drin ist, wenn wir das sehen in der Bilanz oder vom Geschäftsgegenstand, vom Geschäftsmodell, kommt es überhaupt nicht in Frage?
Ja, doch. Also auf jeden Fall. Eins ist eben zu starker Fremdverschuldungsgrad. Und wenn der Cashflow die Fremdverschuldung schwer bedienen kann oder wenn es nicht genug Marge gibt, sollte es doch Umsatzeinbrüche geben. Das Zweite ist natürlich der Partner, mit dem wir partnern. Gibt es die Expertise? Haben Sie die Expertise in dem Bereich? Haben Sie die Kernkompetenz, das Unternehmen dabei zu unterstützen? Wenn die Ambition ist, in die USA zu expandieren, haben Sie ein Büro in den USA überhaupt? Also wer ist der Sponsor? Ist es ein Fit? Wie gut haben Sie sich eigentlich den Businessplan schon ausgedacht oder kaufen Sie endlich das Unternehmen und möchten es danach herausfinden, was Sie damit machen? Und Kundenkonzentration. Kundenkonzentration ist auch etwas sehr Wichtiges, das relativ leicht natürlich einen kompletten Umsatzeinbruch verursachen könnte.
Also nicht 60% des Umsatzes mit zwei Kunden.
Genau.
Ja, dann bricht einer weg und du hast gleich ein Problem. Wir wollen ja mal so über so ein paar Unternehmen sprechen, die im BlackRock LTIF drin sind. Also ein paar Logos sind schon mal an die Wand projiziert. Keine Angst, wir werden die jetzt nicht alle durchgehen. Aber bei ein paar finde ich es schon ganz spannend, auch vor demselben Hintergrund wie bei ETFs. Da ist es mir ja auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, das ist nicht nur einfach eine WKN, das ist nicht nur ein anonymes Finanzprodukt, sondern das sind eben reale Unternehmen, die da drin sind. Und das ist wirklich eine Gemeinsamkeit zwischen dem ETF und dem LTIF. Und es ist halt auch wichtig, sich da entsprechend mit zu beschäftigen und sich das immer wieder klarzumachen, dass da reale Wirtschaft hinter der WKN oder der ISIN steht. Und wenn wir das mal durchgehen, dann treffen wir da gleich auf einen bekannten Namen, den alle diejenigen kennen, die sich in den letzten, 10, 15 Jahren mal um einen Job beworben haben und mal so durchgescreent haben, nämlich StepStone, das führende Karriereportal Europas. Über den Nukleus der Transaktion haben wir eben schon implizit gesprochen mit Tatjana, nämlich Axel Springer. Das war mal Teil von Axel Springer und ist jetzt abgespalten worden. Die Familie Springer gemeinsam mit Matthias Döpfner macht das Verlagsgeschäft weiter und diese Kleinanzeigenportale wie auch Aviva, die sind ja dann eben weiterhin Investoren getrieben. Und da habt ihr euch entschlossen zu sagen, jo, bei diesem Verlags- und Portalgeschäft wollen wir mit dabei sein. Was war da so der Investment Case für?
Genau, also der Investment Case ist wirklich darauf, dass das führende Kleinanzeigenportale sind. Und Kleinanzeigenportale sind extrem dominant, sehr schwer zu ersetzen, weil sie sehr starke Netzwerkeffekte am Ende haben. Und das resultiert in einem sehr starken, konsistenten Wachstum, hoher Profitabilität, hohen Cashflow-Generierung. Die kann man natürlich alles in Innovation wieder rein investieren und die Portale auch stärker machen. Und hier ist das Spannende für uns wirklich eine eigenständige Eigentümerstruktur zusammen mit KKR, wie du gesagt hast, den Pionieren von Private Equity und wirklich wieder in alle Kleinanzeigenportale separat wirklich wieder Wachstum reinzubringen.
Und du hast auf jeden Fall nicht das Problem mit der Kundenkonzentration.
Das stimmt, genau.
Denn du hast halt wirklich Millionen und Abermillionen von Kunden. Und es geht halt dabei darum, den Brand einfach stabil zu halten, weiterzuentwickeln. Und gerade im Arbeitsmarkt, Karriereportal, gibt es natürlich dann auch viele Anwendungsmöglichkeiten für KI. Und das kann natürlich auch dann ein positiver Katalysator sein. Ist also irgendwie was so zwischen Marketing und Technologie ansässig. Dann eine andere Firma, Belron. Hat irgendjemand von Ihnen schon mal Belron gehört? Nee, ne? Kennen wir eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, ich muss Ihnen jetzt einen Ohrwurm bescheren, den Sie aus dem Radio kennen. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Dem entkommt man nicht. Belron ist die Firma hinter Carglass. So, und jetzt kennen wir alle Carglass. Wir können also schon mal sagen, ja, also Branding können die schon mal. Vielleicht auch auf die nervige Tour. Aber jetzt sagen wir, Autoscheiben austauschen. Ja, oder flicken. Was ist an dem Geschäft so spannend, dass ihr euch da beteiligt habt?
Ja, also es ist azyklisch und wiederkehrend. Man braucht einfach die Autoscheibe und die muss einfach ersetzt werden. Und das ist egal, unabhängig komplett vom Konjunkturzyklus. Sehr starke Cashflow-Profile und ein operativ sehr gut aufgestelltes Unternehmen. Am Ende, was man dazu sagen muss, es geht nicht nur um Car, also wirklich um die Autoscheibe, sondern die Sensorik in Autos und die Komplexität vom Austausch und die Rekalibrierung erhöht die Dienstleistung und auch die Komplexität von der Dienstleistung selber. Für uns war hier auf jeden Fall das spannende Thema, eben ein sehr stark wachsendes Unternehmen, operationell fantastisch und auch von der Profitabilität her sehr, sehr stark aufgestellt.
Ja, und das Wachstum kann man ja wirklich nachvollziehen. Belron ist ja auch zu Teilen in der belgischen Dieteren Group, die börsennotiert ist, die sich ja eben frühzeitig Private Equity als Partner dann reingeholt hat, um das entsprechend zu entwickeln. Und das hat ja nun wirklich grandios funktioniert und zeigt mal wieder, dass es doch eine ganze Reihe so von Old Economy Geschäften gibt, die aber dann doch immense Skalierungsmöglichkeiten bieten. Ja, dann haben wir natürlich eigentlich bei meiner Stimme, habe ich gestern gedacht, als ich gestern Morgen aufwachte mit Halsschmerz und dachte, oh, das wird morgen Abend in München ein heißer Ritt, wir müssten über Opella reden. Ja, Opella stellt unter anderem Mucosolvan-Hustensaft her und eine ganze andere Reihe von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Aber heute bin ich eher so in der Stimmung, dass ich sage, also wer braucht denn Hustensaft und wer will über Hustensaft reden, wenn wir auch über Eis sprechen können? Und damit wären wir bei Froneri, ne? Auch so eine Firma, die man eigentlich so als Kunstname gar nicht kennt. Aber wenn man dann über die Marken spricht, dann macht's Klick. Dann haben wir Schwimmbad-Erinnerungen. Dann haben wir nämlich Schöller und Mövenpick damit drin. Oder auch Nui als modernere Marke. Ja, der zweitgrößte Speiseeishersteller der Welt. Also auf jeden Fall leckere Sache. Aber wenn ich jetzt so sage, unternehmerisch, auf Themen, die du gesagt hast, so mit Blick auf Marge, ist es ja eigentlich ein eher komplexes Geschäft. Ne? Allein schon wegen der Kühlkette und der ganzen Logistik. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass du da einfach nur Cola-Dosen hinbringst, sondern du musst das permanent kühlen. Das ist eine Herausforderung. Warum sagt ihr, das ist trotz dieser Komplexität ein spannendes Investment mit Potenzial?
Ja, also es ist extrem komplex und eine Sache ist die Logistik, das andere ist natürlich der Geschmack, der sehr vielfältig ist und jedes Land und jede Demograf, also verschiedene Leute haben verschiedene Geschmäcker und man muss natürlich auch die Produkte an die lokalen Märkte anpassen. Und für uns, was hier spannend ist, das Unternehmen ist zusammengekommen 2016 als eine JV zwischen Nestle und PAI. Und sie haben das Unternehmen professionalisiert, zum zweitgrößten Eishersteller der Welt gemacht. Und für uns das Spannende hier ist wirklich ein globaler Marktführer mit lokalen Marken, der lokal wirklich Spezialitäten machen kann, die gesamte komplexe Logistik umsetzen kann und am Ende auch einen sehr starken Fokus hat eben auf Operational Excellency, also operationell sehr gut laufendes Unternehmen. Von den Prozessen her, wie es aufgestellt ist. Und was man nicht vergessen darf, Eis ist ein emotionales Produkt am Ende. Es ist auch azyklisch, es gibt sehr hohe Markenloyalität, Brandloyalität. Das ist auch da ist der Umsatz relativ stabil.
Ja, und du hast natürlich auch Marge dran, ne? Wenn du das irgendwie ordentlich branden kannst, ja. Also Ben & Jerry's hat es ja vorgemacht, wie teuer Eis auch werden kann im Endverbrauch. Und apropos Ben & Jerry's, da gibt's ja dann bald jetzt den Maßstab für das, was Tatjana sagte, für die Bewertung im Portfolio, dass man eben auch börsennotierte Firmen heranzieht. Nächste Woche soll dann in Amsterdam und New York endlich das Spin-off über die Bühne gehen von Unilever. Also wer Unilever Aktionär ist, kriegt dann am 5. Dezember Aktien eingebucht von The Magnum Ice Cream Company, Magnum, Ben & Jerry's und das, was Unilever noch so an Eis hat, wird abgespalten. Und ja, den müsst ihr eigentlich zunächst mal einen guten Börsenstart wünschen, dass es ein ordentliches Multiple gibt für die Bewertung und dann gleichzeitig natürlich mit Frau Neri daran arbeiten, dass die Marktanteile doch nicht so wuchern, sondern am besten der Kuchen für alle größer wird und alle entsprechend mehr Eis wollen.
Ja, genau.
Ja, und dann müssen wir natürlich noch über einen anderen Namen auf dieser Tafel reden. Und nein, das wird jetzt nicht Rubix sein oder Nordanglia, obwohl auch das spannend ist. Ne? Nordanglia, eine Bildungsaktie, das ist ja auch wieder so ein Thema, was für den LTIF spricht, weil also in Bildung zu investieren ist mit börsennotierten Aktien relativ schwierig. Ich glaube, die University of Phoenix ist jetzt gerade an die Börse gegangen, in den USA ist aber in Deutschland nicht handelbar. Aber da gibt es natürlich ein anderes Thema noch, nämlich OpenAI. Ja, das ist natürlich eine riesige Strahlwirkung, gerade in diesen Zeiten. Und es ist ja auch mal was komplett anderes als die Firmen, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Weil ne, wir hatten Belron, das wurde dann teilweise rausgelöst aus dieser Familienholding Dieteren. KKR hat bei Axel Springer dieses Geschäft mit den Kleinanzeigen rausgelöst. Jetzt gerade Froneri war mal vor 10 Jahren ein Konzernteil, nämlich von Nestlé, der dann verselbstständigt wurde. Ja, das sind also etablierte Geschäfte, die weiterentwickelt werden. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle reorganisiert werden müssen. Scale-up hört sich da ein bisschen schöner an. Aber jetzt OpenAI, ne, das ist ja ein völlig anderes Geschäftsmodell. Das ist zwar ein extrem wertvolles Unternehmen, 500 Milliarden Dollar Unternehmensbewertung bereits als privates Unternehmen. Ja, es gibt ja überhaupt nur gut ein Dutzend Unternehmen global an der Börse, das diese Bewertung überhaupt erreicht. Aber ein Unternehmen, das trotz dieser Größe erstmal massiv investieren muss in Forschung, in Entwicklung, in Rechenzentren und das erst 2029, 2030 die Gewinnzone erreichen soll. Bis dahin zweistellige Milliardenverluste einfahren wird auf dem Weg zur angeblichen künstlichen Superintelligenz. Wie passt ein solches Unternehmen in dieses ansonsten ja irgendwie defensive, cashflow-lastige Portfolio?
Ja, das ist eine wichtige Frage, nämlich im Kontext von Portfolio, der Fokus ist ganz klar auf Buyouts. Das hier ist eine opportunistische Investition in ein Wachstumsunternehmen, das natürlich ein höheres Risiko hat, aber deswegen auch entsprechend im Gesamtportfolio in der Position, also in der Größe, abgebildet ist. Also es ist kleiner, weil es auch ein höheres Risiko hat, aber auch das Renditepotenzial ist höher. Für uns ist das hier wirklich der Zugang und die Investition in das führende und innovativste Unternehmen im Bereich KI. Viele Leute kennen es natürlich als Verbraucher von der ChatGPT-App. Was man natürlich oft ignoriert oder was man auch nicht sieht, ist, dass das Unternehmen ja auch sehr viele andere große Unternehmen am Backend durch die API-Plattform eigentlich die gesamte KI-Lösung anbietet und der Motor hinter KI für viele Großunternehmen ist. Das heißt, man hat hier eigentlich Zugriff auf das innovativste Unternehmen, das auch mit ganz klaren Kennzahlen, die man ja messen kann, Nutzerzahl, Auslastung, Produktivität, Effektivität der Modelle selber, einfach marktführend ist und das natürlich auch nach oben hin das Potenzial hat von sehr große Transformation in der Realwirtschaft.
Ist also so eine Venture-Beimischung denn sozusagen, ja?
Growth, ja,
also
genau.
Wenn man jetzt in den All-Country-World-ETF und den BlackRock LTIF hat, ja, dann hat man ja im All-Country-World hat man ja schon andere KI-Spieler drin. Ja, momentan ist ja gerade Alphabet mit Gemini 3 in aller Munde. Ja, und jetzt kommt dann vielleicht wieder der Konter von OpenAI. Das hat man dann spiegelbildlich über den LTIF drin. Aber trotzdem müssen wir natürlich an der Stelle auch mal über das reden, was Sam Altman, der Gründer und CEO von OpenAI, letztens selbst gesagt hat mit Blick auf die Bewertung in diesem KI-Sektor. Da hat er nämlich das Wort Irrational Exuberance in den Mund genommen. Also er sprach von einem irrationalen Überschwang, der sich inzwischen bei Investments in KI breit macht. Ja, und allgemein nehmen ja diese Warnungen um eine KI-Blase zu. Warum habt ihr trotzdem da investiert? Seht ihr diese Blasengefahren nicht? Ist das eine Makroentscheidung?
Ich glaube, bei allen jeglichen Technologiefortschritt ist doch eine berechtigte Frage. Muss man sich fragen, geht das Geld hier in Spekulation oder geht es wirklich in Substanz? Für uns, im Fall von OpenAI, geht das ganz klar in die Substanz. Das Geld wird verwendet, um eine Infrastruktur aufzubauen, die ganz klare Eintrittsbarrieren schafft. Es geht darum zu investieren und weiterhin Kunden bedienen zu können und auch, dass die Applikation weiterhin wachsen kann und dass man überhaupt die Kunden bedienen kann. Also es ist schon ganz klar mit Umsätzen am Ende verbunden und auch mit ganz klaren Kennzahlen am Ende, woran es gemessen wird. Und das sind eben Nutzer, die Intensität der Nutzer durch die Tokens und am Ende auch ein gewisser Grad an Skala und an Größe, die auch eine Eintrittsbarriere ist, weil es doch ein sehr kapitalintensiver Bereich ist am Ende.
Und höchstwahrscheinlich auch bleiben wird. Oder es gibt dann doch irgendwann günstigere Chips, dann haben alle Nvidia-Aktionäre ein Problem, während OpenAI sich über günstigere Rechenleistung freuen wird. Also auch da hätte man dann einen gewissen Hedge. Lass uns nochmal zum Abschluss kurz so nach vorne schauen. Wir haben jetzt über einige Firmen gesprochen. Das ist ja auch, was wir an Informationen zu den Firmen haben. Alles bei Scalable auf der Plattform transparent. Wann immer eine neue Firma ins Portfolio kommt, gibt es da einen entsprechenden Reiter mit fundamentalen Informationen auch dazu. Was macht das Unternehmen? Nicht immer ganz so ausführlich den Case dargestellt, wie du das jetzt hier gemacht hast. Aber wir haben ja noch andere Gelegenheiten auch zum Podcasten. Aber jetzt mal nach vorne geschaut. Habt ihr so konkrete Vorstellungen, wie sich das Portfolio in den nächsten 12 bis 18 Monaten entwickeln soll? Also jetzt nicht von der Wertentwicklung, das ist klar, möglichst gut, sondern was so die Anzahl der Beteiligung angeht oder der Geschäftsmodelle, wollen wir da eher Richtung Venture gehen, wie jetzt bei OpenAI, oder sind das schon eher diese etablierten Buyout-Themen? Habt ihr bestimmte Sektoren, wo ihr sagt, na, die müssten wir noch drin haben beispielsweise, da fehlt noch Biotech, oder ist das komplett offen?
Also für uns ist es auf jeden Fall, Buyout ist das Kerngeschäft, das ist das, wo die Mehrheit vom Fonds investiert wird. Also da transaktionstechnisch auf jeden Fall wird Buyout der Fokus sein. Wir werden es natürlich noch opportunistisch mit potenziell Wachstumskapital oder Secondaries könnte es auch ergänzt werden, aber das Kerngeschäft bleiben Buyouts. Sektortechnisch sind wir opportunistisch unterwegs. Opportunistisch heißt aber nicht, dass wir einfach willkürlich investieren. Am Ende geht es wirklich von den 1000 Deals, die wir im Jahr sehen, die besten zu finden und die, wo das Rendite-Risikoprofil am besten passt, in diese Transaktion zu investieren. Also wir sind eigentlich Bottom-up-Investoren, wo jede Transaktion fundamental analysiert wird.
Also es gibt keine Sektorschablone, dass ihr jetzt sagt, ich muss jetzt irgendwas im Biotech-Bereich finden, sondern es wird das Beste aus dem selektiert, was zugänglich ist, was da ist, und dann kann ja auch, wie wir hier sehen, schon eine sehr breite Sektorstruktur entstehen, wobei das ja vielfach eher defensive Geschäftsmodelle sind.
Genau, und deswegen ist die Suche bei uns ja auch so wichtig, weil man kann ja nur wählerisch sein, wenn man eine Auswahl hat.
Ganz zum Schluss nochmal der Bogen zum Anfang, wo wir ja auch über Geopolitik gesprochen haben, über den Aufbruch Europas, der ja nicht funktionieren wird, ohne Kapital zu mobilisieren und Know-how und Kapital zusammenzubringen. Wenn du einem skeptischen deutschen Mittelständler jetzt mal erklären müsstest, warum Private Equity einerseits gut für sein Unternehmen ist und andererseits generell gut für Deutschland ist, was wäre so dein, sagen wir mal, Elevator Pitch? Also ganz kurz im Aufzug.
Ja, für mich am Ende, was möchte so ein Unternehmer? Ich glaube, er möchte, dass in 10 Jahren das Unternehmen nicht nur da ist, sondern wettbewerbsfähig ist, idealerweise gewachsen ist und dass der Standort Deutschland weiterhin stark ist. Ich glaube, hier kann Private Equity wirklich helfen. Private Equity geht im Private Equity Bereich geht es nicht nur um Geld und Kapital geben. Es geht darum, Unternehmen zu verändern, besser zu machen und wachsen zu lassen. Das heißt, der Schlüssel ist wirklich die Veränderung und die Kompetenz und das Netzwerk, das man einbringt.
Philipp Czerwinski, vielen, vielen herzlichen Dank. So, das war's. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib uns gerne eine Bewertung, gib uns Sterne, sag's weiter und natürlich schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen, um welche Themen es bei Asset Class gehen soll. Du reichst uns per E-Mail an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken Scalable Capital oder mich persönlich @cwröhl. Für heute vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und tschüss aus München.